freue mich endlich hier zu sein. Ich kenne den Kevin ein bisschen und die Julia. Wir haben zusammen angefangen zu studieren in Liebenzell. Ich habe auch gehört, hier gibt es sehr guten Kaffee. Da freue ich mich nachher schon drauf. Das ist wichtig. Aber heute soll es hier nicht um Kaffee gehen, sondern um Orangen. Warum Orangen? Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, der Steven hatte vor 3 Wochen hier so einen wunderschönen Obstkorb stehen mit ganz vielen Früchten und unter anderem einer Orange, die er so während der Predigt ein ziemlich langes Stück mal in der Hand hatte. In dieser Predigt ging es darum, wie wir in die Identität reinwachsen, die Jesus uns gibt, wie wir darin Frucht bringen und welche Autorität daraus auch fließt, wie es daraus weitergeht. Ihr seid gerade in einer wunderschönen Predigtserie zu Bund und Königreich. Und in diesem Bild weitergesprochen, soll es heute darum gehen, wie aus dieser einen Orange 3000 werden. Ich habe euch dafür einen Text mitgebracht. Genau, Gemeinde. Ist eigentlich noch zu früh. Erster Text. Der Text, den wir anschauen wollen, steht in Apostelgeschichte 2, Abvers 42. Und ich habe jetzt eh schon den Spoiler vorweggenommen. Die 3000 Orangen, da geht es um die Gemeinde. Und ich würde sagen, wir steigen einfach ein. Ich lese vor aus der Luther-Übersetzung, ab Vers 42. Sie, also die Gemeinde, blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander, im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu zur Gemeinde, die gerettet wurden. Wie werden aus einer Orange 3000? Ich habe euch mal markiert, was in diesem Text alles, was mit Multiplikation und dieser Gemeinde zu tun hat. Es ist ein bisschen was. Keine Sorge, ich gehe nicht auf alles im Detail ein heute. Das würde wahrscheinlich eine Weile dauern. Aber ich habe mir 3 von diesen rausgegriffen. Die Lehre, die Gemeinschaft und der Herr fügte hinzu das Wachstum. Auf die 3 will ich eingehen und den Rest, den nehme ich irgendwie auf den Weg mit. Aber bevor wir reingehen können, bevor wir verstehen können, was diese Lehre ist, was diese Gemeinschaft ausgemacht hat, müssen wir einen kurzen Recap machen. Der eine oder andere war vielleicht gerade ein bisschen verwirrt bei diesem Einstieg in den Text. Keine Sorge, ich erkläre euch, was davor geschah. Wir müssen gemeinsam zurückgehen, 50 Tage vor diesem Text, um zu checken, was hier passiert, was in dieser Gemeinde passiert. 50 Tage vor dem Text ist Jesus in ein überfülltes Jerusalem eingezogen. Die Straßen waren voll, das Passafest stand an und Jesus hat da den Tempel ein bisschen aufgemischt, hat Reden geschwungen, viel Zeit mit seinen Freunden verbracht und wurde dann plötzlich verhaftet, verhört, verurteilt, brutal gefoltert, elendig gekreuzigt und war tot. Die Jünger, die dann zurückgeblieben sind, die haben von einem Moment auf den anderen den Menschen verloren, mit dem sie 3 Jahre lang Leben geteilt haben. Jeden Moment verbracht. Es wurde ihr Freund, Meister, Anleiter, Begleiter und er war einfach weg. Zu dieser Angst, Trauer, Verunsicherung, keine Ahnung, was sie noch alles empfunden haben, kam 3 Tage später auch noch maximale Verwirrung dazu, als das Grab von Jesus plötzlich leer war und ich weiß gar nicht, ob Euphorie fassen kann, was die Jünger kurz darauf später empfunden haben, als Jesus wieder auferstanden war. Und dann war Jesus kurz da und hat die Jünger wieder allein gelassen. Wir sind jetzt in der Apostelgeschichte angekommen. Jesus, auferstanden, fährt in den Himmel auf und macht den Jüngern dieses Mal zumindest eine klare Ansage, bevor er geht. Er sagt ihnen, was sie machen sollen. Immerhin schon mal etwas, hat er beim ersten Mal so semi gemacht. Er sagt, wartet. Wartet hier, bis der Heilige Geist kommt. Und dann geht los in die ganze Welt, macht sie Jüngern, tauft sie, lehrt sie, bringt ihnen alles bei, was ich euch beigebracht habe. Aber erst wartet hier. Und während die Jünger genau das machen, während sie warten, füllen sich die Straßen von Jerusalem zum zweiten Mal innerhalb von 2 Monaten, wieder ein jüdisches Fest. Pfingsten steht vor der Tür. Und genau an diesem Pfingstfest kommt der Heilige Geist, Feuerzungen vom Himmel, die Jünger fangen an, in Sprachen zu predigen, alles Mögliche passiert. Die Menge ist dieses Mal maximal verwirrt, aber einer hat den Plan, Petrus, er steht auf und er fängt an zu predigen. Die Predigt kann man in Apostelgeschichte 2 lesen, ich habe einen Vers daraus gegriffen, so das Kern, das Herzstück dieser Predigt. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als die Menge das hörte, ging es ihnen durchs Herz, sie ließen sich taufen, taten Buße, der Heilige Geist kommt, da sind die 3000 Orangen. 3000 Menschen bekehren sich an einem Tag, Halleluja. Lass uns hier mal einen ganz kurzen Break machen. Wenn ich das alles so lese und höre, ich glaube, wenn ich mir vorstelle, ich wäre einer der Jünger gewesen und ich wäre dabei gewesen in diesen 2 Monaten, die der Evangelist Lukas hier beschreibt, von Lukas 19 bis Apostelgeschichte 2, wenn man das mal so am Stück lesen will. Ich glaube, ich wäre ziemlich überfordert. Ich glaube, ich wäre ziemlich fertig nach dieser Zeit. Trauer, Schmerz, Wut, Euphorie, Angst, Hilflosigkeit, Ungewissheit, Ausharren, überschwängliche Freude, da war irgendwie alles mit dabei in diesem Gefühlscocktail. 2 Monate ist nicht lange dafür. Und ich hoffe, dass ich euch damit jetzt nicht schon überfordert habe mit diesem Paket und mit diesen 8 Kapiteln, sondern dass vielmehr dabei so eine Sache ein bisschen rauskommt, wenn wir das so am Stück mal uns versuchen vorzustellen. Die Verse, die wir gerade gelesen haben, die so am Ende stehen von diesen 8 Kapiteln, das ist nicht einfach nur ein Bibeltext wie jeder andere, wo irgendwie was beschrieben wird über eine Gemeinde. Da ist was lebendig, da pulsiert was. Da kommt was zusammen, was über 2 Monate gearbeitet hat und jetzt seinen Höhepunkt erreicht. Da sind Ereignisse passiert, die nie so geschehen sind in der Geschichte davor und die auch nie wieder so danach geschehen werden. Da sind Emotionen, da ist Spannung, da ist was am Wirken, was so mächtig und so unglaublich ist und das sich jetzt in der Gemeinde zeigt. Das Herz der Gemeinde fängt hier an zu schlagen. Es tut seine ersten starken Schläge und auf diesen Herzschlag hören wir gemeinsam, wenn wir in diesen Text reingehen. Und wir sind damit eigentlich auch schon bei diesem ersten Punkt angekommen. Denn die Lehre der Apostel, die ist genau das. Petrus, als er da steht und predigt, der erzählt nicht irgendwelche trockenen Wahrheiten. Er erzählt das, was er über 3 Jahre jeden Tag mit Jesus erlebt, erfahren, gelernt und beobachtet hat. Die Jünger, die waren von Anfang bis Ende dabei. Die waren dabei, als Jesus getauft wurde und diese Stimme aus dem Himmel kam, das ist mein geliebter Sohn, auf den hört. Die waren dabei, als Jesus die Bergpredigt gehalten hat und mal kurz den Maßstab fürs Reich Gottes komplett auf den Kopf gestellt hat. Die waren dabei bei unzähligen Heilungen und Wundern. Die waren dabei bei den Gleichnissen und den Fragestunden. Sie waren dabei, in die Dörfer gesandt zu werden und selber aktiv zu werden. Sie waren dabei, als Jesus im Garten Gethsemane um sein Leben flehte vor dem Vater. Und als er schließlich am Kreuz seinen letzten Schrei tat, sie waren dabei. Sie haben Leben geteilt mit Jesus. Sie haben von ihm gelernt. Sie waren unterwegs. Und genau das machen sie jetzt mit der Gemeinde. Genau das machen sie jetzt mit den 3000, die jetzt da um sie drumherum sind. Die Lehre, die der Apostel hier weitergeben, das ist im Prinzip das Leben von Jesus und alles, was daraus fließt. Alles, was ich euch befohlen habe, das gibt weiter, hat Jesus im Missionsbefehl gesagt, Matthäus 28. Das meint alles, was er ihnen vorgelebt hat. Alles, was er ihnen gezeigt, erklärt, worin er sie angeleitet hat, das geht jetzt und multipliziert. Was das konkret ist, beziehungsweise wie konkret die Jünger das machen, das werden wir gleich sehen, aber mir ist vorher eine Sache noch wichtig zu sagen. Die Menschen, die diese Lehre zum ersten Mal hören, die zum ersten Mal mit diesem Jesus in Berührung kommen. Wir haben es gerade gelesen, Luther schreibt, denen ging es durchs Herz. Das ist ziemlich, ziemlich harmlos übersetzt eigentlich. Hier steht, es durchstieß ihnen das Herz, es durchbohrte etwas in ihnen. Ein quälender Schmerz, ein Stich geht durchs Herz hindurch. Genau das passiert, wenn Menschen zum ersten Mal checken, dass es ihre Sünde war, die Jesus an dieses Kreuz gebracht hat. Genau das passiert, wenn Menschen zum ersten Mal checken, was Sünde in ihrem ganzen hässlichen Wesen eigentlich ist. Dass sie zerstört, dass sie trennt, dass sie spaltet, dass sie kaputt macht, dass sie Leben wortwörtlich kostet, nämlich das von Jesus. Jesus wurde an seinen Händen durchstoßen an diesem Kreuz. Das Herz vom Vater wurde durchstoßen, als er seinen Sohn dort hängen sah. Aber es war dem Vater lieber, diesen Schmerz auszuhalten, als mit uns, die wir hier jetzt heute Morgen sitzen, keine Gemeinschaft haben zu können. Das ist das Evangelium, das ist die Lehre der Apostel, das ist das Leben von Jesus und worauf es hinzielt. 3000 Herzen wurden an einem Tag durchstochen. Gehörst du dazu? Wurde dein Herz davon schon mal durchstochen? Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, wie mache ich das heute praktisch? Wie bleibe ich in dieser Lehre drin? Das ist so ein abstraktes Wort. Dann will ich ganz kurz auf eine Geschichte eingehen, die irgendwo in diesem Chaos von 8 Kapiteln Lukas passiert. Lukas 24, zwei von den Jüngern, die Emmaus-Jünger, gehen spazieren, irgendwo zwischen Tod und Auferstehung Jesus, so rum ist besser. Und in diesem Gefühlschaos kommt Jesus zu den Jüngern dazu, geht mit ihnen spazieren. Sie erkennen ihn nicht. Warum? Das ist eine eigene Predigt, das könnt ihr Steven fragen. Aber was Jesus macht auf diesem Spaziergang, ist, er legt ihnen die Schrift aus. Er erklärt ihnen das Wort Gottes und zwar darauf hin, was es über ihn selber sagt. Und die Jünger sagen im Nachhinein über diesen Spaziergang, brannte nicht unser Herz in uns, als Jesus uns die Schrift erklärt hat. Genauso bleiben wir in der Lehre, indem wir da reingehen, in die Bibel, in Jesu Wort und mit Jesus und mit anderen Menschen zusammen entdecken, dass dieses Wort immer noch die Macht hat, Herzen zu durchbohren und Herzen brennen zu machen. Sie konnten nicht genug bekommen von der Lehre der Apostel. Damit sind wir schon beim zweiten Punkt, der Gemeinschaft. Ich habe gesagt, ich nehme die anderen Sachen auf den Weg mit. All diese Dinge stecken irgendwie in dieser Gemeinschaft drin. Brot brechen, Gebet, alle Dinge gemeinsam haben, im Tempel und in den Häusern sein, Gotteslob und Freude. All das kommt raus, wenn Menschen, deren Herzen durchbohrt wurden, die entfacht wurden von Jesus, wenn die beginnen, Leben miteinander zu teilen. Tim Keller, ein verstorbener Pastor aus Amerika, hat es mal so ausgedrückt, sie konnten nicht genug bekommen voneinander. Das steckt in diesem Text drin. Sie konnten es nicht lassen, miteinander Zeit zu verbringen. Sie waren immer und überall beieinander, im Tempel, in den Häusern, jeden Tag. Sie haben zusammen gegessen, zusammen Spaß gehabt, zusammen gebetet. Das ist fast so, wie wenn man frisch verliebt ist, nur halt in die ganze Gemeinde. Und niemand hatte einen Mangel unter ihnen. Michael Herbst, das ist ein praktischer Theologe aus Greifswald, der hat es in seinem Buch so zusammengefasst: In gesunden Gemeinden ist man einfach gern und oft und regelmäßig beieinander. In gesunden Gemeinden ist man einfach gern und oft und regelmäßig beieinander. Eigentlich ziemlich einfach, gar nicht mal so selbstverständlich. Frage: Wer von euch findet eine andere Person in diesem Raum richtig anstrengend? Es gehen keine Hände hoch, damit habe ich gerechnet. Das ist auch okay. Wer von euch findet jemand anderen in diesem Raum richtig anstrengend? Richtig herausfordernd? Wurde vielleicht sogar von jemand hier schon mal so richtig herausgefordert, genervt, verletzt, enttäuscht, im Stich gelassen? Ich sage, der einzige Grund, warum meine Hand nicht hochgeht, ist, weil ich heute zum ersten Mal hier bin. Ja, ist doch so. Hier sitzen heute Morgen mit dem Stream vielleicht 200 Menschen. In der Apostelgeschichte waren es über 3000. Glauben wir wirklich, da war immer alles harmonisch? Glauben wir wirklich, die waren immer verliebt ineinander? Wer so Leben teilt, wie die Apostelgeschichte Gemeinde Leben geteilt hat, der geht sich irgendwann auf die Nerven. Wer sich in den Häusern trifft, jeden Tag, der sieht nicht nur die Sonntagsmaske. Der sieht nicht nur das aufgeräumte Hauskreiswohnzimmer. Der sieht alles. Das Unaufgeräumte, das Unschöne, das Hässliche, das Dunkle, das Kaputte, das Verletzende. Alles. Da reibt sich was aneinander. Da geht man sich auf die Nerven und genau da passiert Wachstum. Genau da passiert Multiplikation, weil wir in genau diesen Momenten eine Entscheidung treffen können. Wenn Gott mich angenommen hat, obwohl er so darunter gelitten hat, wie könnte ich jetzt nicht auch meinen herausfordernden Bruder annehmen? Wenn Gott mir vergeben hat, obwohl es ihm solche Schmerzen bereitet hat, wie könnte ich jetzt nicht auch denen vergeben, die mich verletzt haben? Wenn Gott mir alles geschenkt hat, was ich habe und was ich bin, wie könnte ich jetzt irgendetwas davon für mich behalten? Das ist ganz bestimmt nicht immer der leichte, schöne, entspannte Weg. Aber es ist der Weg, den Jesus mit seinen Jüngern gegangen ist, den die Gemeinde miteinander gegangen ist und in dem wir wachsen zu mehr als einer Gemeinde. In genau diesem Weg wachsen wir zu einer Familie. Und Familienleben, ich glaube, das muss ich euch nicht erklären, weil ihr habt, ich hoffe, ich trete euch nicht zu nahe, aber die meisten noch mehr als 26 Jahre. Familienleben ist anstrengend. Es kostet uns was. Es kostet uns etwas, ein Kind großzuziehen, an einem Menschen dran zu bleiben, einem Menschen zu erklären, wie das Leben funktioniert. Es kostet uns etwas, einem Menschen zu zeigen, zu erklären, vorzuleben, ihn an die Hand zu nehmen, wie das mit Jesus funktioniert. Es kostet uns etwas, Menschen zu ermutigen, nicht aufzugeben, wenn sie es zum 100. Mal nicht checken und wieder verbocken. Es kostet uns Zeit, Energie, Geduld, Ressourcen. Aber genau so hat Jesus es gemacht. Er hat 3 Jahre jeden Tag gelebt mit seinen Jüngern. Genau das ist Jüngerschaft. Und es kostet uns, ich habe es gerade schon gesagt, nicht zuletzt, dass wir wirklich ehrlich werden voreinander. Dass wir selber es aushalten, nicht als perfekte Jünger dazustehen. Aber glaubt mir, das ist es sowas von wert. Ich will nochmal Michael Herbst zitieren. Keiner wird sich im Himmel daran erinnern, welche Klamotten wir hier trugen oder welches Auto wir fuhren. Ich ergänze, oder welche schöne Maske wir aufhatten. Was zählt, sind die Menschen, die sagen, du warst da, als es mir dreckig ging. Du hast mir den Weg zu Jesus gezeigt und bist ihn mit mir gegangen. Das schreibt er, das sind Schätze im Himmel, Schätze, die wirklich bleiben. Ich hoffe und ich wünsche euch von Herzen, uns allen, dass wir die Erfahrung schon mal gemacht haben und wenn nicht, dass wir sie bald machen, wie das ist, einen Menschen zu begleiten und miterleben zu dürfen, wie dieser Mensch Schritte macht, vielleicht zum ersten Mal im Glauben, vielleicht irgendwo auf diesem Weg. Wie ein Mensch anfängt, aus unbeholfenen Schritten zu wachsen zu einem Mann, zu einer Frau Gottes. Es gibt, finde ich, wenig Schöneres in dieser Welt, als das zu sehen. Wenn Menschen aufblühen in ihrer Identität, in dem, was Gott in sie gelegt hat, das ist wirklich eine der ergreifendsten Dinge. Genau deswegen bin ich raus aus der Luftfahrt. Und ich wünsche uns allen von Herzen, dass wir, wenn wir so als Familie ehrlich zusammenleben, erfahren und erleben dürfen, dass es sogar nicht mal nur Gott ist, der uns so annehmen kann mit diesen dunklen Seiten, wie wir sind, sondern dass wir in all dem die Erfahrung machen dürfen, dass es sogar Menschen gibt, die, obwohl sie uns genau kennen, nicht weggehen, die, obwohl sie uns genau kennen, da bleiben, uns annehmen, vielleicht sogar manchmal da, wo wir uns selber nicht annehmen können. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Gemeinsames Leben geschrieben, der Christus im Bruder, in der Schwester ist stärker als der Christus in meinem eigenen Herzen. Jesus im Anderen ist stärker als der Jesus in mir. Was meint er damit? in meinem Gegenüber, in dem anderen Christen, sehe ich oft stärker, wie Jesus ist und wie er mich sieht, als ich es selber glaube und mein eigenes Herz mir sagt. Genau das ist Gemeinde, genau das ist Familienleben. Zweite Frage, keine Angst, es muss keiner die Hand strecken. Was muss passieren, damit in unserer Familie niemand Not und Mangel leidet? Ich glaube, es ist ein bisschen mehr, als alle materiellen Güter, die wir haben, auf einen Haufen zu werfen. Das ist eigentlich eine simple Antwort. Wir müssen wissen, wo der andere Mangel hat. Und auch das kostet uns wieder etwas. Wir müssen wirklich hinschauen, wirklich nachfragen und wirklich sehen wollen, wo der andere Not hat. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, bei mir scheitert es oft schon genau daran. Es ist so viel leichter, kurz zu fragen, hey, wie geht's dir? Gut, schön. Dann zu sagen, ich bete für dich und weiterzumachen mit meinem Terminkalender. Es ist so einfach. Was mich was kostet, ist wirklich hinzuschauen, wirklich zu fragen und wirklich Leben zu teilen mit dieser Person. Aber wenn wir das machen, dann passiert was Wunderschönes, das Jesus beschrieben hat in Johannes 13, 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. An der Liebe, an der Hingabe zueinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Urgemeinde hat es geliebt. Ah, ich habe den Vers doch, perfekt. Liebe kostet was. Liebe hat Jesus sein Leben gekostet, aber die erste Gemeinde hat es geliebt. Sie haben es geliebt, sich füreinander hinzugeben. Sie haben es geliebt, füreinander da zu sein, miteinander zu wachsen, die Lasten des anderen zu tragen. Und sie hatten auch noch Freude dabei. Und wenn ich so in eure wunderschönen Augen von hier oben schaue heute Morgen, ich glaube, dann ist es bei euch genauso. Ich meine, warum solltet ihr sonst hier sitzen? Warum solltet ihr euren Sonntagmorgen opfern? Warum solltet ihr Zeit, Energie und Ressourcen in die anstrengenden Menschen um euch herum investieren? Es macht keinen Sinn. Und es muss auch keinen Sinn machen, weil genau so Liebe funktioniert. Weil genau so Gottes Reich funktioniert. Ich habe vorhin gesagt, die Gemeinde war wie verliebt ineinander, dass es eigentlich nur so halb war. Weil wären sie nur verliebt ineinander, dann wird es ziemlich schnell nicht mehr funktionieren. Jede Verliebtheitsphase ist vorbei irgendwann. Sie haben eine Liebe entdeckt, die viel größer war als sie und die sie zusammengehalten hat. Sie waren eigentlich verliebt in Jesus. Und weil genau das ihr Zentrum war, weil es nicht mehr sie selber waren, weil es nicht mehr sie zusammen als Gruppe oder sie als Individuen waren, genau deswegen hat es funktioniert. Das lesen wir in Vers 47. Steht nicht da. Sie lobten Gott. Hier ist es drauf. Sie lobten Gott. Sie haben Gott ins Zentrum gestellt. Darum hat sich... Entschuldigung. Darum hat sich alles gedreht. Und genau deswegen hat diese Familie funktioniert. Sie lobten Gott. Sie konnten nicht genug bekommen voneinander. Sie konnten nicht genug bekommen von der Lehre, die sie verändert und zusammengebracht hat. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Sie konnten nicht genug bekommen davon, all das rauszuschreien in die Welt. Ich habe bisher ein paar Elemente aus diesem Text ein bisschen frech unterschlagen. Das ist einmal die Furcht, die Zeichen und Wunder, das Wohlwollen und das Wachstum. Und Gemeinde, die nicht genug bekommen kann, von der Lehre, Gemeinde, die nicht genug bekommen kann voneinander, Gemeinde, die zusammenkommt, um Gott ins Zentrum zu stellen, die strahlt irgendwann nach außen. Die hat einen Impact auf ihr Umfeld. Die hat eine Auswirkung auf das, was um sie drumherum passiert. Der Anfang von der Apostelgeschichte, den wir im Schnelldurchlauf und mehr Detail in diesem einen Text gelesen haben, das ist für mich so einen Gänsehauttext in der Bibel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text lest. Gänsehauttexte, da gehören für mich dazu, Zum Beispiel die Geschichte, wie die Jünger das leere Grab entdecken in Lukas 24, das Gebet, das Hiob spricht, als er alles verliert in Hiob 1 oder auch die Anbetung in Offenbarung 5, aber Klammer zu. Das sind Texte, wenn ich sie lese, passiert da was in mir. Das kann eigentlich jeder Text der Bibel sein. Da ist was am Arbeiten, da ist was lebendig, da pulsiert was. Da ist eine Macht am Wirken, die so viel größer, so viel stärker, so viel gewaltiger ist als ich selber. Eine Macht, die eigentlich die einzige Reaktion fordert, auf die Knie zu gehen und anzubeten. Diese Macht steckt auch in diesem Text drin. Gott zeigt sich durch diesen Text. Gott zeigt sich durch seine Gemeinde. Gott wirkt durch seine Gemeinde hindurch. Manchmal durch Zeichen und Wunder, manchmal durch Wohlwollen beim Volk, manchmal auch nicht. Auf jeden Fall immer durch Gottesfurcht und durch Wachstum. Und diese Mischung aus diesen vier, mal mehr, mal weniger, die strahlt nach außen. Ich weiß noch, in meinem FSJ, das habe ich in einem christlichen Freizeitcamp gemacht, ich war damals selber noch nicht gläubig, war weit von Jesus, weit von der Idee weg, Jesus mein Leben zu geben oder sowas. Aber die Menschen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, in denen hat was gestrahlt. Irgendwas war anders bei denen. Und es hat so keinen Sinn für mich gemacht, weil deren Leben war eigentlich stinknormal. Das waren ganz normale Arbeiter. Aber irgendwas war anders. Sie hatten so eine Freude, so eine Liebe zueinander. Die hatten irgendwie so eine Genügsamkeit, so eine Leichtigkeit, so eine Einfachheit in ihrem Leben. Irgendwas war da anders. Und die haben mich ernst genommen als einen dummen FSJler mit 18 Jahren, der eigentlich keinen Plan vom Leben hatte. Und auf einem ganz anderen Level spüren das auch die Jungs, zu denen ich in 2 Wochen in Südafrika gehen werde, wenn sie aus ihrem Drogen- und Gangleben zu Changemakers gehen, zu dem Projekt, wo wir dorthin gehen. Weil sie irgendwie merken, da ist was anders, da strahlt was. Die ganzen Versprechen, die sie in den Gangs und in den Drogen versucht haben zu suchen, diese Versprechen werden hier wirklich erfüllt. Es macht überhaupt keinen Sinn, aber es ist was anders. Es strahlt etwas nach außen. Was strahlt unser Leben als Gemeinde nach außen aus? Sehen andere, da ist was anders. Weckt es Neugier bei anderen Menschen? Wollen sie nachfragen, wenn sie sehen, wie wir Jesus folgen? Strahlt unsere Gemeinschaft so von Liebe und Hingabe füreinander, dass die Welt nur dastehen und den Mund offen haben kann? An der Liebe zueinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Genau wie das Leben als Familie, ich sage es zum dritten Mal, wird uns das was kosten. Es wird uns was abverlangen, manchmal sogar alles. Aber wie könnten wir es nicht tun? Wie könnten wir anders leben? Wie könnten wir das für uns behalten, nachdem wir selber das Wunderschöne darin entdeckt haben? Die Urgemeinde, sie hat nach außen gestrahlt. Sie gab sich füreinander hin. Sie hat echtes Leben miteinander geteilt. Sie hat Gott gelobt. Sie blieb in der Lehre. Genau das ist Jüngerschaft. Genau so funktioniert Multiplikation. Ich bin beim letzten Vers und der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Egal wie sehr wir strahlen als Gemeinde, egal wie sehr wir uns anstrengen, in der Lehre zu bleiben, egal wie sehr wir anbeten, am Ende ist es der Herr, der hinzufügt. Manchmal mehr und manchmal weniger. Denn auch die Jünger haben schon in Lukas 10, ich habe das vorhin gesagt, sie wurden ausgesandt von Jesus, sie haben den Auftrag bekommen, selber zu gehen und das Evangelium zu verkünden. In Lukas 10 haben sie auch schon die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass diese Botschaft und sie, die diese Botschaft bringen, auf Ablehnung stoßen. Dass es nicht immer Freude und Begeisterung gibt, wie hier am Anfang der Apostelgeschichte. Und wenn wir nur ein paar Seiten weiterblättern, Apostelgeschichte 4, 5, 6, dann erfahren die Apostel auch das ziemlich schnell, dass Widerstand kommt gegen diese Botschaft. Aber als Jesus in Lukas 10 die Jünger schickt in die Dörfer, gibt er ihnen eine Botschaft mit. Ich sende euch als Schafe unter die Wölfe, deswegen sucht nach Kindern des Friedens. Sucht nach Menschen, die ich schon vorbereitet habe. Die schon vorbereitet sind, das Evangelium anzunehmen. Nach den Menschen sucht und bei den Menschen bleibt und in die Menschen investiert. Der Herr muss vorbereiten, der Herr muss zur Gemeinde hinzufügen, der Herr muss die Herzen durchstoßen. Und das bringt die Gemeinde dorthin, wo ich gestartet bin. Dorthin, was ich in diesem Text bisher ein bisschen unterschlagen habe und was man bei all den Zeichen, Wundern, Gottesfurcht, Anbetung und Wachstum auch schnell mal überlesen kann. Es bringt die Gemeinde ins Gebet, ins Warten, ins Aushalten, ins Beständigsein. Beständig blieben sie beieinander. Sie hielten aneinander fest. Sie hielten fest an der Botschaft. Und sie warteten, dass Gott hinzufügte. Vater, wo hast du in unserem Umfeld Menschen vorbereitet, dein Evangelium zu empfangen? Wo hast du in unserem Umfeld Kinder des Friedens schon eingesetzt und platziert? Und falls sie noch nicht da sind, mach es bitte. Wir sind hier als Gemeinde und wir warten. Sie blieben, sie warteten, sie hielten aus, sie hielten fest, sie beteten. Nicht nur in dieser euphorischen ersten Stunde der Gemeinde, sondern ein Leben lang. Manche bis in den Tod. Genau das ist Familie. Genau das ist Jüngerschaft. Genau so wird das Reich Gottes real. Sie hielten fest an der Lehre, an der Gemeinschaft, an der Hingabe füreinander, am Gebet, am Lobpreis und der Herr fügte hinzu. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, ich will dir danken für diesen Morgen. Ich will dir danken, dass wir hier sitzen dürfen, dass wir dich kennen dürfen, dass du unsere Herzen berührt, durchstochen, wachgerüttelt, in Brand gesetzt hast, dass wir leben dürfen als deine Gemeindefamilie, in den leichten, in den schönen und auch in den anstrengenden Momenten, dass wir Leben teilen dürfen miteinander, wie es ehrlicher und echter nicht werden kann und dass genau darin du dich verherrlichst, du deine Gemeinde baust und du uns wachsen lässt zu dem, wer wir bestimmt sind zu sein. Und Vater, ich bete, dass du hinzufügst zu dieser Gemeinde. Ich bete, dass du hinzufügst zu dieser Gemeinde hier in Schöneich, dass du Menschen rufst, dass diese Gemeinde hier strahlen darf nach außen und dass Menschen kommen, wachsen, sehen, schmecken, wie gut, wie herrlich du bist. Sende uns, Vater, sende uns in diese Welt, lass uns festhalten an dir, an deiner Lehre, an deiner Freude und aneinander. In deinem Namen bete ich, Jesus. Amen.